Das Spitzenpersonal der SPD muss auf der Hut sein. Weniger vor politischen Gegnern oder der Wählerschaft, sondern vor dem eigenen Funktionärsapparat. Dem liegt das erzwungene Bündnis mit der Union schwer im Magen. Zwar wird in Partei- und Bundestagsfraktion der Willen zum Kompromiss beteuert, aber der Schluckauf bei manchen Amts- und Mandatsträgern ist unüberhörbar. Rente, Bürgergeldwehrpflicht, die Baustellen des Lars Klingbeil. Jetzt in der Frühlingsrunde.
Frühlingsrunde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Hakan Demir ist bei uns, stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und Sie sind auch Vorstandsmitglied der parlamentarischen Linken innerhalb der SPD. Eva Quadbeck ist Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland im Zusammenschluss mehrerer Tageszeitungen. Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaften am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, und Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, bevor wir uns mit dem Leib- und Magenthemen der Koalition beschäftigen, weswegen wir uns hier versammelt haben, das Thema Stadtbild AfD, Brandmauer ist immer noch in der Diskussion. Die Union ringt ja mit dieser Frage, Brandmauer zur AfD, will zumindest Friedrich Merz hier den Begriff nicht mehr in den Mund nehmen. Jetzt kommt heute noch eine neue Wolte, und zwar vom SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, Brandenburgs Regierungschef. Der könne sich nämlich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen, wenn die zuvor Extremisten und Nazis rauswirft. Und das sei ja eigentlich eine ganz simple Aufgabe. Jetzt mal davon ab, sehen, dass es die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Aber macht sich da jetzt auch auf der SPD-Seite etwas bemerkbar, dass man mit diesem das Problem AfD nicht nur der Union überlässt?
Es ist für mich eine groteske Wolte, um es mal deutlich zu sagen. Denn zum selben Zeitpunkt, finde ich, weit plausibler versucht Tim Klößendorf, der Generalsekretär der SPD, gegen diesen, ich sag's mal sehr pointiert, gegen diesen nicht gerade mitfühlenden Konservatismus, den Friedrich Merz wieder unter Beweis stellt, sondern einen sehr hartherzigen Konservatismus, der nicht die Lage im Lande klar beschreibt und auch deutlich sagt, dass wir es mit Problemen zu tun haben, die man nicht nur vage adressieren kann gegen Migranten, sondern viel grundsätzliche Fragen. Da ist die SPD wieder typisch an dem Beispiel. Sie ist das mal, Peter Lösche und Franz Walter, die Göttinger Politikwissenschaftler, mal eine lose, verkoppelte Anarchie genannt haben. Völlig disparate Argumentationsstrukturen. Klüssendorf, der hier sagt, wir müssen weit sozialer, wir müssen mitfühlender sein, was ich durchaus richtig finde, eine Chance der SPD deutlich zu machen, wenn man es so adressiert. Denn es sind Probleme im Stadtbild, dann muss man aber auch klar sagen, was man meint. Und Herr Woidke haut einen raus, bei dem man sich fragt, mein lieber Mann, fern von jeder Realität und in einer Weise unerklärlich, wie ich es nicht recht begreife.
Herr Demir, jetzt stört Friedrich Merz das Stadtbild. Die politische Linke hat gekontert, das sei Rassismus. Jetzt sind ja die Verbalinjurien ausgetauscht. Jetzt könnte man ja eigentlich vernünftig über dieses Thema diskutieren.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass der Kanzler selbst anfängt mit einer differenzierten Debatte. Man hätte das auf den Tisch legen können und sagen können, wir haben an den Bahnhöfen viel mit Armut zu tun, viel mit Drogensucht zu tun. Lasst uns da gemeinsam etwas aufbauen und diese Armut bekämpfen. Das hat der Kanzler nicht gemacht, sondern er hat fast schon in populistischer Manier etwas rausgehauen, auch sehr emotional, und hat es nochmal bestätigt und hat nochmal gesagt, guckt doch, fragt doch eure Töchter. Und wir haben natürlich einige Töchter gefragt, und es hat sich auch der Deutsche Frauenrat gemeldet und hat auch nochmal klar gesagt, das ist nicht das Problem oder das ist nicht die Art, wie man diese Probleme ansprechen sollte. Und wir wissen ja auch, dass die Übernahme von einigen Gedanken und der Sprache der AfD dazu führt, dass die AfD stärker wird. Das sagen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieser Welt. Und ich finde, dass wir das endlich mal verstehen sollten, aber das Problem tatsächlich anpacken, klar.
Frau Quadbeck, ist das mal wieder ein Beispiel dafür? Da haut einer was raus, dann gibt es die erwartbaren Reaktionen, wie man solche Konflikte, die ja wichtige Themen beinhalten, nicht austragen sollte.
Also das ist auf jeden Fall ein Problem, wenn wir jetzt wieder eine Debatte führen und dann passiert nichts. Und ich finde nicht, dass die AfD groß gemacht hat, dass vielleicht der ein oder andere versucht, der AfD verbal nachzueifern oder eben auch Probleme zu benennen, die auch die AfD benennt, sondern die AfD hat groß gemacht, dass die Politik in den vergangenen Jahren nicht ausreichend die Probleme gelöst hat. Und wenn Sie jetzt sagen, es ginge um Armut an Bahnhöfen, dann finde ich, ist es schon eine Verniedlichung der Probleme, die wir haben. Also natürlich geht es auch sicherlich um sichtbare Armut, die wir an Bahnhöfen sehen, aber es geht auch darum, dass sich tatsächlich unsere Gesellschaft verändert hat, dass wir große Probleme damit haben, dass wir nicht integrierte Gruppen in dieser Gesellschaft haben, dass auch tatsächlich in weiten Teilen der Bevölkerung ein Unsicherheitsgefühl besteht, weil es kommt ja auch immer darauf an, wen Sie fragen. Wenn man jetzt nach den Töchtern fragt, die einen sagen, ich fühle mich nicht unsicher, die anderen aber bestätigen das sehr wohl. Und ich finde, das muss man schon ernst nehmen. Und man darf auch die Leute, die das so formulieren, nicht ausgrenzen, weil das wiederum ist dann das, was dann die AfD tatsächlich groß macht. Weil wenn die Parteien der Mitte, ja, die Union und die SPD, diese Probleme nicht für sich annehmen und sie dann eben auch lösen und mal sagen, wir machen jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens, dann laufen die Leute der AfD
aber
zu.
Aber war es richtig, das so pauschal zu machen?
Das ist ja die Sache.
Das Wording sogar von, ich fühle mich angesprochen.
Das kann ich verstehen.
Aber ist es richtig, das so zu machen?
Aber Sie wissen trotzdem, dass Sie nicht gemeint sind. Aber ich kann verstehen, dass auch gut integrierte Migranten dann sagen, das haben wir nicht verdient. Ja? Und das kann ja nicht sein, dass Merz das so formuliert. Ich finde die Worte von Herrn Merz, so wie er sie formuliert hat, fand ich sie auch nicht richtig. Ich hätte es mir auch differenzierter gewünscht. Was ich aber richtig finde, ist, die Dinge total klar zu sagen.
Frau Klopp, kann man sagen, die AfD kann auch mit dieser Sache mal wieder ihr Glück kaum fassen?
Ja, in gewisser Weise schon. Und zwar deswegen, weil vorhandene Problemlagen sofort auf eine emotionale Polarisierung gehoben werden. Also wir kommen eigentlich seit Jahren nicht mehr aus der Situation heraus, dass wir bestimmte Grundprobleme, die ja aufgeschoben sind, die in vielfacher Zahl da sind, vernünftig durchdiskutieren, sondern es geht sofort, Reizwort wird formuliert. Ich finde das sehr ungeschickt. Was Friedrich Merz hier von sich gegeben hat. Und dann kommen sofort die erwartbaren Gegenreaktionen. Und das Thema ist dann erstmal wieder auf eine Ebene gehoben, wo die Problemlösung, die Sie auch angesprochen haben, letztlich den Kürzeren zieht. Und das ist ein Riesenproblem
geworden. Könnte sein, dass das dieses Mal genauso wieder passiert. Deswegen biegen wir gleich mal in eine andere Straße ein, weswegen wir uns hier ja zusammen gefunden haben. Und hier geht es um wirklich wichtige Sachen. Migration ist zwar auch wichtig, aber die Behandlung, wie es jetzt wieder passiert, ist vielleicht eher etwas abschreckend. Frau Quadbeck, Bürgergeld ist jetzt reformiert worden, Name geändert worden. Inwieweit das tatsächlich jetzt eine Reform ist, werden wir gleich sehen. Die Wehrpflicht soll zurückkommen und das Rentenkonzept der SPD wird von jungen Unionsabgeordneten attackiert und in Frage gestellt. Wie viel Sozialdemokratie steckt noch in Schwarz-Rot?
Ja, ich denke, dass man da ein bisschen abschichten muss. Also, dass wir beim Wehrdienst im Moment ein Problem haben, das führe ich vor allen Dingen auf einen Konflikt zwischen Pistorius und seiner SPD zurück. Also, weil es da geknirscht hat, weil da die Kommunikation nicht gut war. Bei der Rente ist es so, dass man im Koalitionsvertrag sich verabredet hat, und das ist ja der Punkt, um den es geht, dass die Haltelinie bei der Rente, also dass die die Frage, wie hoch ist die Rente, wenn ich in die Rente gehe? Was ist der Rentenpunkt wert? Diese Haltelinie, die sollte bis 2031 festgeschrieben werden. Das hat der Koalitionsvertrag gesagt. Und dann ist der Gesetzentwurf aber anders durchs Kabinett gekommen. Dass der anders durchs Kabinett gekommen ist, ist aus meiner Sicht ein Fehler von der Union gewesen. Und zwar direkt Kanzleramt und die da nicht aufgepasst haben. Und jetzt möchten die jungen Unionisten das gerne zurückdrehen und haben da dann auch Rückendeckung von Friedrich Merz bekommen. Und die SPD ist eben empört, weil sie sagt, naja, wenn wir das so durchs Kabinett gewunken haben, dann wäre es ja jetzt Aufgabe der Regierung, die Leute zurückzupfeifen. Aber im Koalitionsvertrag war es eben anders vereinbart. Und wenn wir dann noch aufs Bürgergeld schauen, da finde ich, hat Bärbel Baas einen relativ geschickten Job gemacht. Sie hat den Namen geändert, sie hat auch Details beim Bürgergeld geändert, so wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart sind, sagt dann aber, da wird finanziell nicht viel bei rumkommen. Und das wiederum bedeutet, dass sich ja dann real doch nicht so viel ändert, wenn auch nicht so viel eingespart werden kann. Und von daher würde ich sagen, da steckt noch eine ganze Menge SPD drin.
Ja, bei der Grundsicherung. Nicht nur beim Bürgergeld, sondern wie Sie gerade gesagt haben, bei der Rente eigentlich auch gemacht. Da werden wir gleich noch mal genauer drauf eingehen, was da eigentlich gelaufen ist und wer da möglicherweise etwas zu lange gepennt hat. Frau Kropp, die SPD bekommt in Umfragen im Moment auf 14-15%. Das ist noch weniger als das, was sie bei der Bundestagswahl bekommen hat. Liegt das an der Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik der SPD jetzt innerhalb der Koalition, trifft die Union ja ähnlich? Oder hat die Partei grundsätzlich den Rückhalt von Wählerinnen und Wählern verloren?
Ich denke, es liegt an beidem. Einerseits ist die SPD, ich denke, schon sichtbar in dieser Koalition. Also sie kann ihre Punkte machen. Ich denke eben auch an Bärbel Baas zum Beispiel in den vergangenen Monaten. Aber es kommt nicht an. Also bei den Wählerinnen und Wählern kommt zu wenig an. Ich denke, es hängt grundsätzlich auch damit zusammen, dass die SPD in den vergangenen Jahren nicht hinreichend die sozioökonomischen Konflikte betont hat, sondern dass man zu sehr auf gesellschaftspolitische Konfliktlagen mit rekurriert hat. Dort sind die Grünen und die Linken aber deutlich für bestimmte Wählerschichten glaubwürdiger unterwegs. Und das ist etwas, was wir ja auch sehen bei den Wählerwanderungen. Die SPD verliert einerseits an Wähler in der Mitte und auch an die CDU ganz wesentlich, aber eben zum Beispiel auch an die AfD. Das heißt, sie tut gut daran, sich auf diese sozioökonomischen Konflikte wieder zu besinnen und das stärker zu spielen.
Vielleicht, wenn wir es strukturieren, das war jetzt nur eine Aufzählung, zunächst mal dessen, auch was wir in der Sendung besprechen wollen. Bürgergeld. Da hat ja der Bundeskanzler angekündigt, war noch Wahlkampf, ein paar Milliarden einsparen von einem Volumen, das sowieso nicht so groß ist, verglichen jetzt mit Infrastruktur oder Verteidigung. Jetzt kommen wir vielleicht 100 bis 200 Millionen in 2 bis 3 Jahren raus. Wem hat eigentlich diese Debatte ums Bürgergeld? Da hat die SPD ja ist der Balsam ihrer Seele, mit dem das sie bestrichen wurde, um Hartz IV zu überwinden, jetzt sozusagen wieder angetrocknet. Wem hat das eigentlich genützt, diese Debatte ums Bürgergeld?
Ich habe den Eindruck, dass es niemanden genützt hat. Also der gesamten Debatte nicht, der gesamten Gesellschaft nicht. Und ich finde auch, dass man Debatten führen musste. Das haben wir im Sommer gemacht, das werden wir auch weitermachen, dass wir uns auch nochmal angucken, wie sieht es eigentlich mit der Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft aus, was ist mit den Milliardären und den Supermillionären, dass man sich auch mal darüber unterhält. Aber wir haben es nicht geschafft, da rauszukommen. Und wir haben uns die ganze Zeit über 16.000 Totalweigerer unterhalten und so getan, als ob das die große Masse ist, wenn man sich die große...
Warum ist es nicht gelungen, auf diese anderen Punkte wie Vermögens- und Einkommensmilliardäre hinzuweisen? Das taucht zwar immer wieder auf, aber eigentlich, wenn es um Bürgergeld geht, dann heißt es... Da gibt es Schmarotzer, die den Staat ausnutzen und denen muss das Handwerk gelegt werden.
Also weil wir relativ spät im Sommer damit angefangen haben und wir müssen damit auf jeden Fall weitermachen, weil das ein Riesenproblem ist und da ja tatsächlich auch viel zu holen ist, Stichpunkt Erbschaftssteuer, wenn wir uns das nochmal genauer angucken, da gibt es einige Schlupflöcher, dass bei Erbschaften von Betriebsvermögen sieht man, dass man teilweise gar keine Steuern zahlen muss und gleichzeitig, wenn ein Angestellter da ist, 42% Einkommensteuer zahlen muss, das ist nicht gerecht und diese Debatte müssen wir führen. Ich glaube auch, dass das in der Gesellschaft auch nochmal Anklang finden kann, wenn die Sozialdemokratie wieder klar diese Gerechtigkeitsfrage stellt, aber natürlich fundiert mit Ideen voranbringt. Dazu gehört aber natürlich auch die Debatte um die Rente mit dem Rentenniveau 48%. Wir haben momentan eine Durchschnittsrente von ein bisschen mehr als 1.000 Euro. Wenn da jetzt die jungen Abgeordneten der Union sagen, das ist zu viel, dann sollen sie das auch so klar ausdrücken, es ist nicht zu viel. Und wenn wir das Rentenniveau senken lassen würden, dann hätten die Rentnerinnen und Rentner, die die ganze Zeit gearbeitet haben, viele Jahre noch weniger. Es ist eine Gerechtigkeitsfrage.
Das ist nicht zu viel, sondern die sagen, die junge Generation kann es nicht tragen. Das ist ja schon was anderes.
Also wenn wir jetzt hier immer alles kurz ansprechen, wir kommen auch zu diesem Thema. Ist ja völlig in Ordnung. Sie können es ja, von Lucke, es sind ja die Meinungen jetzt über das Bürgergeld, wie sinnvoll oder unsinnig diese Reform ist und was da jetzt gemacht wird, ja ausgetauscht. Ich würde gerne noch mal was zu dieser Traumabewältigung der SPD sagen. Das ist ja mit großem Werf von Hubertus Heil vor 3 Jahren eingeführt worden und jetzt wird das eigentlich wieder rückabgewickelt. So ist jedenfalls der Eindruck. Hat sich die SPD da geschlagen gegeben?
Ja, musste sie ja. Und ich finde, es bemerkenswerte ist, dass wir auch exemplarisch und symptomatisch am Bürgergeld wie an den beiden anderen Debatten, die wir ja alle gemeinsam verhandeln, ein Phänomen erleben, was durchgängig ist. Es gibt gar kein strategisches Zentrum in dieser Partei. In keinster Weise. Bei all den Themen haben wir zwei völlig disparate Argumentationen in ein und derselben Partei. Das ist bei der Union zum Teil ganz ähnlich. Denken wir an die desaströse Nominierung der ersten Verfassungsrichterin mit ihrem Scheitern. Aber hier bei der SPD ist es in allen Feldern mit Händen zu greifen. Und manchmal sogar in einer Person, um es deutlich zu machen. Bärbel Baas sagt auf der einen Seite auf den Anspruch von Friedrich Merz, den berechtigten Anspruch, wir müssen eine Reformierung des Sozialstaats vornehmen. Bullshit. Sie ist danach dabei, das Bürgergeld mit den Worten, es wird massiver mafiotischer Sozialmissbrauch betrieben, weil das interessanterweise ein mit großem Erfolg gewählter Duisburger Bürgermeister zu Recht herausstellt, das ist offensichtlich fatale Konsequenz, sie ist bereit, das dann mit abzuräumen, was richtig und entscheidend war, weil damals das Fatale war. Das Hartz-IV-Thema damals richtigerweise abräumen zu müssen, lief genau ins Gegenteil, weil es quasi in eine andere Zeit kam und das Bürgergeld als etwas wahrgenommen wurde, was wie eine Grundsicherung, also im Sinne einer Bürgersicherung wirkte. Jetzt ist das in dem Thema, also in einer Person gegenläufig. Wir haben das gleiche Phänomen im Bereich der Bundeswehr, wo letztlich Herr Mürsch mit allergrößten Schwierigkeiten jetzt versucht, ein Losverfahren stark zu machen, bei dem er in eigener Person sagt, ich habe selber allergrößte Schwierigkeiten, das als gerecht wahrzunehmen. Und wo der Mann, und ich nenne das mal als die Verkörperung des Realitätsprinzips, Boris Pistorius in die Bremse tritt und sagt, wir können das nicht nach vorne bringen. Übrigens auch deshalb, weil er seinen eigenen Nimbus zu verteidigen hat, der übrigens weit näher in dem Feld bei der Union wäre, längst bereit wäre, eine Wehrpflicht einzuführen. Das wissen wir ja alle. Das ist das zweite Feld. Und beim Thema Rente haben wir genau das gleiche Problem. Denn wenn wir doch mal ehrlich sind, was ist eigentlich an den Argumentationen der Jungen aus der Union nicht zum Teil auch sozialdemokratisch? Die Frage ist doch die, ob die Jungen in der Union, die mit Berechtigung sagen, es ist eine riesige Gefahr, auch möglicherweise für Junge in der Sozialdemokratie, wenn sie später über Gebühr in Anspruch genommen werden, was ist daran sozialdemokratisch, wenn man ein Rentenprogramm verteidigt, was die Sicht der Jungen nicht zur Kenntnis nimmt? Also auch da müsste es eigentlich Teile, und ich glaube, es gibt sie auch in ihrer Partei, es müsste Teile geben, die da sagen, naja, das muss uns nicht unbedingt in die Karten spielen. Und das ist ein Problem. Und normalerweise müsste jetzt eine Figur da sein, die das strategische Zentrum verkörpert. Bei Lars Klingbeil wird man das nicht behaupten können. Der hat derartig auch aufgrund seiner eigenen Positionierung in der Partei an Macht eingebüßt. Das desaströse Ergebnis auf dem Wahlparteitag ist ja ein Desaster und er hat mit Fliehkräften zu tun, die enorm sind. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem. Wir sehen in der SPD nicht, wohin die Reise gehen soll. Und das ist auf all den Feldern völlig undefiniert. Und das ist ein riesiges, riesiges Problem.
Also das sehe ich nicht so. Es ist ein roter Faden schon da. Wir haben den Gesetzentwurf zum Wehrdienst seit Sommer da liegen. Es gab eine Diskussion. Man muss ja immer wieder auch aufpassen, nur weil es innerhalb der Sozialdemokratie, und wir sind eine Partei mit über 350.000 Mitgliedern, mal Diskussionen gibt, kann man nicht sagen, da ist irgendwie eine Schizophrenie. Sondern es muss auch möglich sein, in einer Fraktion mit 120 Abgeordneten über Sachen zu diskutieren. Und das sollte normal sein, aber es ist immer so dargestellt, dass man streitet.
Was ist denn dann frage ich direkt zurück, was ist denn euer Entwurf bei der Wehrpflicht? Ihr habt doch gerade Matthias Mürsch versucht, ein Losverfahren stark zu machen.
Wir haben die erste Lesung jetzt letzte Woche gehabt.
Ja, aber was ist es denn noch?
Aber es gibt ja eine zweite, dritte Lesung, es gibt eine Anhörung. Mhm. Ne? Die Bevölkerung sagt ja immer, natürlich auch Expertinnen und Experten mitnehmen. Und es gibt am 10. November nochmal eine Anhörung. Mhm. Es gibt Gespräche zwischen CDU, CSU und der SPD. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Kompromiss geben wird. Aber es stimmt, es war unglücklich an diesem Tag, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es da rote Fäden gibt, ob es beim Bürgergeld ist, ob es bei der Rente ist. Und deshalb können wir uns ja hier und da auch immer wieder durchsetzen. Auch beim Bürgergeld, da ist natürlich die Diskussion stark um die Totalsanktionen. Aber zum Beispiel haben wir geschafft, dass Alleinerziehende diesen Regelsatz behalten können und nicht irgendwie teilen müssen mit Vätern, die ab und zu mal auf die Kinder achten. Das sind zum Beispiel sozialdemokratische Punkte. Und dass wir auf der Seite der Rentnerinnen und Rentner sind und sagen, dass die, wenn sie lang gearbeitet haben, dass sie genug bekommen sollten. Das ist ja auch eine sozialdemokratische Politik. Und die Jungen würden ja auch davon profitieren, wenn sie dann irgendwann alt sind, wenn die Position bei uns bleibt, dass das Rentenniveau bleiben soll. Also so wird ja auch noch ein Schuh draus.
Ich glaube, eine Frage noch zum Bürgergeld. Ist das auch in einen Kulturkampf ausgeartet? Und was hat die SPD da für eine Verantwortung mit, dass man jetzt sozusagen die Arbeitswilligen gegen die Arbeitsunwilligen da setzt? Und ja gerade die SPD ja immer sagt, sie ist für die hart arbeitende Mitte da. Mehrere Hunderttausend sind bei der Bundestagswahl direkt von der SPD zur AfD gegangen. Ist das einerseits ein Kulturkampf, aber einer, den die SPD irgendwie nicht in den Griff kriegt?
Die SPD hat sich verkalkuliert insofern, als das Bürgergeld bei der Wählerschaft der SPD eigentlich nicht gut angekommen ist. Das heißt, es war ein zentraler Punkt, der über die Jahre hinweg gespielt wurde. Man hat sich aber eben nicht an der eigenen Wählerschaft damit orientiert. Es gibt ein großes Gerechtigkeitsempfinden, Gerechtigkeitsbedürfnis, das so aussieht, dass die eigene Arbeit eben entsprechend gewürdigt wird und auch der Abstand dazu da ist und dass ein Missbrauch des Bürgergelds auch beseitigt wird. Es ist richtig, das ist nicht viel, was dabei rüberkommt, wenn man das Bürgergeld verschafft, aber es ist viel, wenn man das Gerechtigkeitsempfinden, also gerade der Klientel betrachtet, die im unteren oder im mittleren Einkommensbereich verankert ist. Also ich glaube, das ist ein Problem und die SPD leidet eben darunter, dass einerseits der Regierungsflügel und eigentlich auch die Fraktionsspitzen kompromissbereit sein müssen, die mittleren Parteieliten, die Funktionäre aber in gewisser Weise linksversetzt argumentieren, die Wählerschaft aber wiederum näher ist bei dem Regierungsflügel. Wir haben also immer diesen Zackenbereich, den wir sehen bei der Positionierung der unterschiedlichen Ebenen. Und in den vergangenen Jahren hat auf diese Art und Weise die SPD eben auch die eigentlichen Themen ihrer Wählerschaft nicht mehr wirklich aufgegriffen. Aber
die Frage ist ja, wie man diese Unwucht beseitigen kann in der SPD. Das ist ja eigentlich auch eine Frage der Führung oder genauer gesagt auch des Parteivorsitzes. Das sind ja zwei, Abel Baas und Lars Klingbeil. Aber wir reden ja von den Baustellen des Lars Klingbeil, der ja eigentlich auch durch eine entsprechende Führungsfähigkeit eigentlich der Partei da auch Ziele, Leitplanken, Orientierung geben muss. Das ist ausgerechnet einer, der beim letzten Parteitag, ist gerade schon erwähnt worden, ich glaube von Ihnen, Herrn von Lucke, von der eigenen Partei bei der Wahl zum Vorsitzenden weitwund geschossen worden ist. Und der soll jetzt das alles zusammenführen und soll durch einerseits die Partei innerlich zusammenführen und gleichzeitig die Interessen der SPD innerhalb der Koalition halten.
Ja, das ist tatsächlich eine Quadratur des Kreises, die er da bewerkstelligen muss. Dass er bei dem Parteitag ein so schlechtes Ergebnis hatte, lag aber nicht unbedingt an seinen Inhalten, sondern das lag an seinem sehr robusten machtpolitischen Vorgehen während der Zeit kurz nach der Wahl, ja, dass er erstmal dafür gesorgt hat, sich zum Fraktionschef hat wählen lassen, Parteichef, und dann ist er eben auch noch Vizekanzler geworden und hat dabei natürlich viele Leute rechts und links liegen lassen. Es gibt auch in der Partei durchaus Leute, die einem Hubertus Heil hinterher trauern, die fanden, dass das ein guter Sozialpolitiker ist. Ja, der hat ja auch mal mit Werf das Bürgergeld verteidigt und Klingbeil hat sich dafür einen radikalen Neuanfang entschieden, hat dann auf Ministerposten Leute gesetzt, die nicht unbedingt Aktivposten sind jetzt. Also Bärbel Baas sehr wohl, aber beispielsweise, wer kann den Namen der Bauministerin oder der Justizministerin aufsagen?
Und die schon viel gemacht haben.
Ja, aber das ist, aber sie dringen in der Öffentlichkeit eben nicht durch. Die Einzige, die wirklich durchdringt, ist Bärbel Baas. Und dann kommt dazu, und da stimme ich Herrn Lucke zu, es gibt keine wirkliche Strategie, sondern es gibt in der SPD vor allen Dingen unheimlich viel Panik, auch wenn man sich mal mit dem einen oder anderen aus Ortsvereinen unterhält. Da geht das so in der Debatte auch drunter und drüber und es gibt auch viel Unmut, auch viel Wut gegenüber der Parteiführung, die es eben aus deren Sicht nicht auf die Reihe bekommt. Also, und die SPD steht schlechter da als bei der Bundestagswahl, wo es schon ein historisch schlechtes Ergebnis war. Das ist also eine wirklich desaströse Lage und es gibt gar keine Aussicht darauf, dass es besser werden könnte. Wir haben 2026 dann vier Landtagswahlen bevorstehen. Die dürften für die SPD alle sehr ungut ausgehen. Baden-Württemberg wird die SPD wahrscheinlich keine Rolle spielen, könnte schwarz-grün werden. In Rheinland-Pfalz kämpft der Ministerpräsident um sein Amt, aber auch da liegt die Union vorne, da könnte es schwarz-rot geben. Und im Osten, also in Sachsen-Anhalt, kämpft die SPD mit der 5%-Hürde und in Mecklenburg-Vorpommern sieht es für Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin eben auch nicht gut aus. Das ist eine sehr missliche Lage.
Ich darf vielleicht ein Beispiel nennen, was Lars Klingbeil und viele andere in der Partei durchgesetzt haben, was immer vergessen wird, wenn man, sagen wir mal, fatalistisch argumentiert, dass es jetzt nicht besser werden wird. Es sind 500 Milliarden Euro Sondervermögen da. Ich weiß jetzt nicht, wann wir das richtig investieren können, aber wir müssen uns jetzt beeilen. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn etwas steht, wenn etwas aufgebaut worden ist, wenn etwas renoviert worden ist, dann werden das auch Menschen sehen. Und 500 Milliarden ist jetzt keine kleine Summe. Und Lars Klingbeil hat sich dafür auch eingesetzt. Und wir als Partei haben uns da auch durchgesetzt gegenüber der Union. Ich finde, dass man das auch noch mal sehen muss. Vor allem, wenn man anguckt, weshalb die Ampel ja auch noch mal gescheitert ist. Und es war natürlich auch Summen, die ein bisschen kleiner waren. Und da haben wir jetzt endlich mal 500 Milliarden, die wir in das Land investieren können. Und ich sehe das nicht fatalistisch. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss auf die Gesellschaft haben muss und wird. Wir sind jetzt aber ein paar Monate, ich habe über 100 Tage, sind wir an der Regierung. Und jetzt schon zu sagen, alles ist schlecht und es wird nie wieder besser, das teile ich nicht.
Nee, darum geht's ja nicht. Ich habe gesagt, dass es bei der Partei erstmal nicht besser wird. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht fürs Land auch besser werden kann. Ich vermute aber, dass es nicht zwingend bei Ihnen einzahlen wird, sollte die Industrie im nächsten Jahr mehr Wachstum erreichen. Und ich meine, was prognostiziert sind 1,3%, die eben aus diesem Schuldenwachstum kommen. Das ist noch nicht so viel, dass die Leute sagen, hurra, hier ändert sich wirklich was. Ne? Es werden kleine Schritte sein.
Die SPD hat ja zwei ganz grundsätzliche Probleme. Zum einen müssen sie überhaupt erst wieder Augenhöhe mit der Union gewinnen. Wenn wir mal über dieses Jahr, was Eva Quadbeck zu Recht beschrieben hat, 2026 hinwegdenken, dann muss bis zum Jahre 2029 überhaupt die Chance der Realisierung einer Kanzlerchance im Raum sein. Ansonsten wird es eine reine Auseinandersetzung in der Selbstbehauptung der Union, die schon zweifelhaft genug geworden ist, gegenüber der AfD sein. Wir werden eine Fokussierung auf die Frage haben, ist überhaupt noch ein Kanzler einer Volkspartei gewährleistet oder geht die AfD durch die Decke, hart gesprochen. Diese Kluft muss die SPD überhaupt erstmal wieder schließen. Deswegen wäre beispielsweise, deswegen so desaströs am Anfang die kurze Frage eben, ist eine Chance gewesen, in dem Vergaloppieren des Kanzlers hier mal eine klare Linie der SPD zu sehen. Auch das vergeigt. Und jetzt kommt ein zweites Problem. Der Finanzminister Lars Klingbeil hat doch ein riesiges Problem. Wir hoffen alle, um es mal auch deutlich zu sagen, keiner kann heute ohne Interesse, selbst der Kanzler sagt flehentlich, lass den sensiblen Lars Klingbeil in Ruhe, wir müssen die SPD wachsen lassen. Das nehme ich übrigens ernst, weil Friedrich Merz auch eines weiß, wenn wir beide nicht wachsen, SPD wie CDU, CSU, dann ist es in 3 Jahren vorbei. Dann haben wir gar keine Realisierung mehr einer nach fortgesetzten großen Koalition. Dann ist es vorbei. Das heißt, es gibt ein veritables Interesse hier aller interessierten Kräfte. Es gibt bloß ein Dilemma. Und das sieht so aus, dass das Volk es nicht recht versteht, dass gerade bei einer 500 Milliarden Neuverschuldung schon im nächsten Haushalt 2026 30 Milliarden wieder als Kluft existieren. Und die große Frage auch existiert, ist es ein reiner Verschiebebahnhof oder kommen diese Investitionen? Und als allerletzter, auch fataler Punkt, um es mal ganz deutlich zu sagen, nehmen wir die Bahn. Wir werden viel, viel Geld zu Recht in die Bahn investieren müssen. Das hat aber im direkten Fortgang die Konsequenz, dass die Baustellen in den nächsten Jahren nicht kleiner werden. Wir werden auch in der Notwendigkeit der Investitionen erleben, dass die ganzen Maßnahmen, die umgesetzt werden, es nicht nur alles komfortabler machen. Da wird dann gebaut, da werden ganze Stränge lahmgelegt. Ich erinnere nur an die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Das sind alles Dinge, die nicht nur gleich das Wohlverhalten der Menschen verbessern. Also diese Hakenfüße, diese Probleme müssen wir sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt schon erleben, dass diese Rolle von Lars Klingbeil, die er sich ja auch aus machtstrategischen Gründen gesichert hat, den Finanzministerposten, in der Annahme, das ist die wichtigste Position neben dem Kanzler, damit kann ich meinen Vizekanzleranspruch erheben und eines Tages vielleicht auch die Chance haben, dann Kanzlerkandidat zu sein und auch Boris Pistorius abwehren. Das ist eine Rechnung, bei der ich keineswegs sicher bin, dass sie aufgeht. Ich sehe da enorme Schwierigkeiten für ihn.
Ich möchte vielleicht noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Die Juristen im Bundesarbeitsministerium haben ja einen exzellenten Ruf. Da hat die SPD über viele Jahre einen Stab aufgebaut und die haben einen Gesetzentwurf geschrieben. Das ist gerade schon mal angesprochen worden. Über die sogenannte Haltelinie bis 2031, 48% für den sogenannten Eckrentner, die Eckrentnerin. Und sie haben noch was reingeschrieben in der Annahme, und zwar in der richtigen Annahme, dass Thorsten Frey und Friedrich Merz gar nicht so weit lesen, diesen Entwurf, nämlich dass das über das Jahr 2031 bis 2040 ja weitergeführt werden soll. Mehrkosten 115 Milliarden Euro, was jetzt die junge Gruppe der Union auf die Palme bringt. Ja, was wird jetzt eigentlich aus diesem aus dieser Situation, das ist ja der nächste Großkonflikt. Und hier geht es jetzt nicht um eine Richterberufung, die man vielleicht 2 Wochen später nochmal wiederholen kann, sondern hier geht es um einen hohen 3-stelligen Milliardenbetrag, wenn man alles zusammenzählt.
Was draus wird, weiß ich nicht. Aber ich halte die Intervention der jungen Abgeordneten in der Union für durchaus nachvollziehbar.
Die müssen aber sauer auf ihre eigene
Führung sein. Ja, natürlich. Die sind sauer auf ihre eigene Führung. Sie sind sauer auf die SPD. Aber auf der anderen Seite ist dieser Konflikt über das Rentenniveau und auch über eine langfristig verlässliche Absicherung im Alter nicht geführt worden. Er ist immer aufgeschoben worden. Und wenn wir diese Diskussion nicht zügig führen, dann wird auch das Rentenniveau, die 48% über den Zeitpunkt hinaus, in Frage stehen. Also wir verschieben im Grunde genommen die Situation bis zu einem Zeitpunkt, wo die Lösung nicht mehr wirklich einfangbar ist. Und deswegen ist die Intervention der jungen Abgeordneten durchaus nachvollziehbar. Also ich glaube auch, natürlich ist es jetzt Salz im Getriebe der Koalition und man kann auf den Koalitionsvertrag verweisen, man kann auf den Gesetzentwurf verweisen, man kann auf die öffentliche, wieder den öffentlichen Konflikt verweisen, den wir aus der Ampelkoalition nun schon zur Genüge kennen. Das ist nicht gut gelaufen, aber diese Diskussion, die muss jetzt geführt werden.
Die jungen Unionisten, das ist ja ihr Alter, das ist ja die gleiche Altersklasse.
Ein bisschen älter, 5 Jahre älter vielleicht, aber danke.
Ja, bitte. Also jedenfalls liege ich, glaube ich, richtig mit der Vermutung, dass sie genau in die gleiche Generation gehören, die davon ja besonders betroffen ist, was jetzt passiert mit der Zukunft der Rentenfinanzen.
Also genau, die Finanzierung ist komplex, deshalb wird es ja, sag mal, eine Rentenkommission nochmal geben, die sich damit auseinandersetzen wird. Aber ich sage Ihnen mal zwei Sachen, die wir jetzt schon machen muss, natürlich mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Deshalb hoffe ich, dass die 500 Milliarden auch nochmal was bringen, weil wir wissen, wenn wir 1 Euro investieren, dass wir 3 Euro zurückbekommen. So, das kann man schon mal sagen. Und die Wirtschaft geht ein bisschen hoch nächstes Jahr, hoffentlich. Das ist das, was wir gerade sehen. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal schauen, mit Blick auf unseren Nachbarn Österreich. Ja, beziehen wir noch die ein oder andere Person mit in das Rentensystem mit ein? Das sind die Selbstständigen, das sind wir als Politikerinnen und Politiker, da sind Beamtinnen und Beamte. Das müssen wir uns auch noch mal angucken.
Werden wesentlich mehr Leute mit noch wesentlich höheren Ansprüchen?
Das muss man sich dann noch mal genauer angucken, ob man da irgendwo noch mal so einen Deckel macht. Aber ich will da jetzt noch nicht vorgreifen. Aber ich finde, es ist gerecht, wenn wir eine Solidargesellschaft sind, dass da auch alle einzahlen. Und ich könnte mir vorstellen, zumindest klappt das in Österreich, dass man dann am Ende auch ein bisschen mehr raus hat. Aber es ist keine Sache, die man jetzt hier in den 2-3 Minuten klären kann. Deshalb brauchen wir tatsächlich auch noch eine Rentenkommission. Aber es stimmt, es ist ein finanzielles Problem, klar.
Also selbst wenn man das wollte, die Beamten und die Selbstständigen mit reinnehmen, vor allen Dingen die Beamten, hätte der Staat ja eine ganze Zeit lang doppelte Kosten. Nämlich, dass er einmal die Bezüge der pensionierten Beamten zahlen muss und dass er den Arbeitgeberanteil in die Rentenkasse einzahlen muss. Das wären also wahnsinnige Kosten, die dann auf den Staat zukommen. Deshalb ist das bisher nicht gemacht worden. Wenn man das System am grünen Tisch neu erfinden würde, würde man es wahrscheinlich so machen, dass man nur Beamte, die vielleicht, dass man überhaupt weniger Beamte hätte und dass man dass man dann eben auch wirklich mehr Leute in so eine Rentenversicherung mit reinnimmt. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu der Haltelinie 2031, die über 2031 hinausgehen sollte. Ich glaube, die Koalition wäre gut beraten, sich an der Stelle dann tatsächlich auf den Koalitionsvertrag zurückzuziehen. Die Union hat einen Fehler gemacht. Sie hat das übersehen, dass das geschickte Arbeitsministerium das halt in den Gesetzentwurf reingeschrieben hat. Aber letztendlich stiftet sowas ja eben auch dann Unfrieden in der Koalition. Und das ist ja auch genau die Argumentation der Jungen. Die Jungen tragen ja auch andere Dinge mit, die ihnen auch nicht gefallen. Ihnen gefällt ja zum Beispiel auch nicht, was die CSU in den Koalitionsvertrag reinverhandelt hat, die erneute Erhöhung der Mütterrente. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen diese Haltelinie über 2031 hinaus verlängern, ist aus meiner Sicht auch Angst vor der eigenen Courage, weil es gibt ja diese Rentenkommission und die Rentenkommission ist ja eigentlich dafür da, ein Konzept zu machen, das dann zukunftsfest ist für die Alterssicherung in unserem Land. Und nur, wenn man sich nicht zutraut, dass die Rentenkommission etwas zu Wege bringt, dann muss man diese Haltelinie jetzt verlängern, die ohnehin von einer nächsten Regierung auch wieder abgeschafft werden könnte.
Da haben aber Lars Klingbeil und auch Matthias Miersch ganz klar gesagt, nö, das ist durch. Ihr habt dazu gestimmt im Kabinett. Und jetzt geht das so durch. Ansonsten schnüren wir alles wieder auf, samt Mütterrente und Aktivrente. Und da schwillt nicht nur in München dann der Kamm.
Und ich teile auch die Ansicht nicht, dass man jetzt auf die Rentenkommission bei allen Punkten warten muss. Machen wir ja gerade auch nicht. Wir stärken die Betriebsrenten, wir führen die Aktivrente ein und Frühstartrente auch. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir machen die ersten 6 Monate nichts, weil die Rentenkommission... Es ist ja erstmal, genau, deshalb sind ja diese Schritte, die wir jetzt machen, erstmal wichtig. Und Sie haben recht. Eine andere Regierung kann das dann irgendwann wieder ändern. Das ist immer dann die Gefahr. Aber wir gehen erstmal wichtige Schritte. Und ich hätte eine Frage an Sie. Was sagen Sie denn dann den Rentnerinnen und Rentnern, die nach 2031 dann Rente beziehen? Also was sagt man denen dann? Oder was würden Sie vorschlagen, was dann die Sozialdemokratie diesen Menschen sagen soll, die dann diese Haltelinie aufgegeben hat, die ja sowieso klein ist? Ich habe ja gerade gesagt, die Rente, die man hier bezieht, Durchschnittsrente 1.100 Euro, bei Frauen noch weniger. Was sagen wir diesen Menschen? Was sagen wir diesen Menschen?
Sie können doch sowieso keine Garantie für über 2031 hinaus geben, weil Sie nicht wissen, ob Sie dann noch regieren. Das ist ja dann nur eine Willensbekundung von Ihrer Seite. Und besser wäre es doch, der Rentenkommission den Auftrag zu geben, ein zukunftsfestes Konzept zu machen, was auch die jungen Menschen mit einbezieht. Was sagen Sie denn den jungen Menschen? Die haben Sie bei der Wehrpflicht erstmal außen vor gelassen, bei dem Versuch, den Kompromiss zu machen. Die kommen jetzt erst in die Anhörung mit rein, die junge Generation. Und bei der Rentenpolitik, finde ich, versündigt sich Schwarz-Rot, ja, aber auch schon seit Jahrzehnten an der jungen Generation. Das ist ja eine Rentenpolitik, die immer im Interesse der älteren Menschen gemacht wird, weil unsere demografische Lage nun einmal so ist, wie sie ist. Wir haben mehr Menschen, die rentennah sind und in Rente schon sind, als wirklich junge Generation. Und deshalb geht die Politik da sehr opportunistisch vor und macht eine Politik, die eben der Generation 50 plus X hilft.
Aber Ihre Argumentation, wenn sie stark logisch sein sollte, dann würden Sie ja sagen, eigentlich nach 31 bis 40 bis 45 müsste eigentlich die Haltelinie stehen, weil diese jungen 35-jährigen Menschen werden ja auch irgendwann mal Rentnerinnen und Rentner und wollen dann nicht irgendwie 38% oder 35% Rentenniveau haben.
Aber wer möchte
das denn? Ist ja der Gedanke, also wenn man das weiterspinnt bei Ihnen, dass man, also unsere Argumentation ist ja gerade, dass die ja dann auch davon profitieren würden, wenn wir es weiterführen würden. Das ist ja der Punkt, den wir haben.
20 Jahre später und es muss erstmal so lange durchgehalten werden. Das ist ja die Grundfrage. Es ist eine riesige Lücke, die entsteht. Und ich habe auch da wieder ganz grundsätzliches Problem. Das zentrale Problem, wir spielen es jetzt ja auch aus, besteht darin, dass wir, wenn wir auf diese Koalition schauen, das riesige Problem haben für beide Parteien übrigens. Beide, CDU, CSU als Gemeinschaft betrachtet und die SPD, sind davon betroffen, dass die Erwartung in dieser Bevölkerung enorm darauf ist, gerichtet endlich eine geschlossene, handlungsfähige Regierung zu haben. Wir haben es aber auf der anderen Seite mit so fundamentalen Fragen zu tun, die fast eine direkte, sofort geschlossene Haltung unmöglich machen. Wir sehen das bei der Frage der Rente als einem Riesenthema. Denn es ist ja völlig richtig, nur einfach zu sagen, und da sagen dann die Jungen, da machen wir nicht mit, nur mit dem Erpressungsargument, jetzt müssen wir handlungsfähig und geschlossen sein, wir werden unsere Interessen doch zur Sprache bringen können trotzdem. Bei der Wehrpflichtfrage ist es ganz ähnlich.
Das würde ich nämlich jetzt gerne, das ist ja das dritte Thema, das wir noch haben, Sie haben schon angesprochen. Da ging es ja auch darum, ob die SPD mitgeht, bei der Rückkehr zur Wehrpflicht, auch der schrittweisen Rückkehr, möglicherweise feste Zusagen zu machen, das nicht so offen zu lassen, weil es möglicherweise aber in der SPD da nicht sehr viele gibt, die das richtig sehen. Hat die SPD dann da zurückgezogen, auch Pistorius erstmal zurückgezogen, setzte ausschließlich auf Freiwilligkeit. War das ein Fehler, dass die SPD da nicht auf die CDU zugegangen ist? Naja. Denn eines Tages könnte diese Situation ja relativ schnell passieren, dann sind ja auch harte Entscheidungen nötig.
Ich halte es für inhaltlich, für grundsätzlich für einen Fehler, diese Frage nicht zu diskutieren. Aber es ist klar, es gibt eine wahlstrategische Argumentation innerhalb der SPD mit einem starken Stegener Flügel, um es mal klar zu sagen, der für Diplomatie, möglicherweise sogar Gespräche oder diplomatische jedenfalls Gespräche mit Putin plädiert, auf diversen Demonstrationen teilnimmt, die doch von zum Teil merkwürdigen Mitstreitern betrieben werden. Das heißt, diesen Flügel auch weiter im Blick zu haben, hat die SPD veranlasst, von dem, was ja Pistorius wollte, übrigens auch noch im Streit um das Losverfahren stark gemacht hat, indem er sagt, wir wollen wenigstens die Musterung aller eines Jahrgangs haben, um damit einen Schritt in die sehr wahrscheinliche, wenn man mit Experten spricht, sehr wahrscheinliche Notwendigkeit einsteigen zu können, dass das Freiwilligkeitsmodell nicht reicht. Und jetzt kam die Ausflucht, jetzt machte dann Mirsch, den ich schätze, ja, eigentlich ein kluger Kopf, mit aberwitzigen Aussagen, sagte er, ja, das Losverfahren, ich hatte auch erst Bauchschmerzen, was mein Gerechtigkeitsempfinden hatte, hätte er dem mal Folge geleistet, das hat nämlich ein Großteil Und dann kommt der Widerspruch, aber ich habe es mir dann zu eigen gemacht, weil das Hauptziel doch eigentlich sein muss, dass wir unseren Wehrdienst attraktiv machen. Wenn wir schon am Freiwilligkeitsmodell festhalten. Die Paradoxie besteht darin, nichts hat den Wehrdienst in den letzten Wochen, glaube ich, unattraktiver gemacht und die Abwertung bedeutet, als die Vorstellung, man könne das im Losverfahren klären. Ein solcher Rohrkrepierer, übrigens auch mit einem Mann, so muss man ja die anderen auch nicht außer Acht nehmen, wie Norbert Röttgen da auch dabei war, der ja sich als Außenpolitiker begreift, wo man also letztlich die Vorstellung weckt, das Losverfahren zieht dann einen raus, der sich fragen muss, ich habe die Niete. Also mehr kann man dem Wehrdienst nicht geschadet haben, weil dadurch der Eindruck entsteht, also das ist so unattraktiv, wir machen es im Losverfahren und wer den Volltreffer landet, muss dann hin.
Darf ich da noch eine Frage hinterher
schicken? Das ist fatal und ich will nur sagen, das zeigt aber wie disparat und dass ein Pistorius am Schluss sagte, nein, das mache ich nicht mit, finde ich nur realistisch und vernünftig. Er hat zu spät gemacht.
Darf ich eine Frage hinterher schicken? Ja. Ist die SPD in Zukunft die Partei der Rentner? Und der jungen Menschen, die keine Wehrpflicht haben wollen.
Also auch wenn das bei den Zahlen nicht so ersichtlich ist, wir wollen weiterhin eine Volkspartei sein, für viele Menschen da sein. Und das versuchen wir. Es ist eine Balance, die wir immer wieder finden müssen. Und zu dem Punkt Ralf Stegner, ich finde außenpolitische Instrumente, dazu gehört Diplomatie, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Und ich finde auch andere innerhalb meiner Fraktion, die vielleicht den Gesetzentwurf kritisch sehen aber das Ziel, dass 260.000 Soldaten bis 2030 und darüber hinaus, dass wir die brauchen. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Der Weg ist nur der Punkt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen einen freiwilligen Weg erstmal versuchen. Und dann haben wir uns gar nicht versperrt, dass es dann nach Kriterien, deshalb gibt es ja in diesem jetzigen Gesetzentwurf, § 2a, immer noch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, jetzt kommen wieder andere Elemente, verpflichtende Elemente rein. Und sie können auch jetzt gar nicht, wenn sie jetzt alle ein Jahrgang mustern würden, 340.000 junge Männer, sie haben diese Kapazitäten jetzt gerade nicht. Und Sie haben gerade gesagt, man weiß ja nicht, was passiert. In einem Spannungs- und Verteidigungsfall haben Sie diese Debatte, die wir gerade führen, sowieso nicht. Dann haben Sie halt wieder die Wehrpflicht. Also weil Sie jetzt sagen, oh, wartet bitte nicht so lange. Also aber diese Möglichkeit.
Ich würde gerne vielleicht, damit wir dann hier sozusagen die Sendung hinten zubinden können. Es geht ja jetzt um die Probleme der SPD und auch um den Vorsitzenden, den Parteichef, den Vizekanzler, den Finanzminister. Der ist ja in einer heiklen Situation. Er muss ja die Erwartung der SPD-Basis erfüllen und gleichzeitig Verantwortung in der Regierung zeigen. Frau Kropp, Frau Quadbeck, kriegt er das hin, diesen Spagat im Moment?
Sehr mühsam. Was Klingbeil, glaube ich, wirklich bewusst ist, dass diese Koalition funktionieren muss. Das ist ja auch mehrfach formuliert worden, dieses die letzte Chance, wir sind zum Erfolg verdammt, das sind ja so die Sätze, die dann immer gesagt werden, das ist ihm sehr wohl bewusst, aber der Weg, wie das gelingt, da ist er einigermaßen ratlos und da sehe ich auch tatsächlich keine Strategie, da sehe ich kein geschlossenes Konzept und da sehe ich auch keine, schon mal gar nicht irgendwie eine starke oder geschlossene Partei, die das mittragen würde und das hatten wir gerade besprochen, er selber ist angeschlagen in seiner eigenen Partei, also so wenig Autorität zu haben, das ist in einer krisenhaften Situation, wie wir sie jetzt haben, tatsächlich ein großes Problem.
Ich glaube, als Gerhard Schröder in einer ähnlichen Situation war, hat er den Parteivorsitz wieder abgegeben. Ist das vielleicht ein Weg für Lars Klingbeil?
Ich glaube nicht, dass die Situation dadurch besser wird, denn wer sollte ihm nachfolgen? Und die Verknüpfung von Regierungsamt und Parteiamt ist in einer solchen Situation, wo man die verschiedenen Handlungsebenen zusammenführen muss, eigentlich notwendig. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt besser gelingen kann, wenn man die Handlungsebenen trennt.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das Interessante ist nur, dass man ihn letztlich mit seiner Hand gar nicht sieht. Das Wehrpflichtthema wird von Mirsch und Pistorius bestritten. In der Sozial- und Rentenfrage ist es Frau Baas und die eigentliche Führungsaufgabe, die er ja in ähnlicher Weise, ich will nicht von Richtlinienkompetenz, wie es ein Kanzler für die gesamte Koalition hat, aber eine Richtlinienkompetenz in der Lage für die SPD, die er haben müsste. Man kennt ja sogar seine Position, die sieht man bei ihm gar nicht. Das heißt, er lässt das, was ich am Anfang die lose verkoppelte Anarchie genannt habe, das war mal früher ein reiner Beschreibungs- und mittlerweile ist ein pejorativer, negativer, er lässt es geschehen. Man sieht nicht, wie diese Partei von einem starken Parteivorsitzenden geführt würde.
Und das ist einfach fatal. Schaffen wir sie am Ende der Sendung.
Ja. Also er war draußen bei der Erbschaftssteuer und es gibt bei uns in der Partei Menschen, die, also Boris Pistorius, dass er als Verteidigungsminister da eher rausgeht als ein Lars Klingbeil, ist glaube ich auch richtig. Sonst gebe ich hier recht, die Sozialdemokratie muss alles versuchen in den nächsten 3-4 Jahren, dass dieses Land stabil bleibt. Und das, dafür brauchen wir einen Lars Klingbeil auch. Und natürlich auch nochmal unseren Prozess, um ein neues Grundsatzpapier zu schaffen. Da brauchen wir Lars Klingbeil genauso.
Okay, dann brauchen Sie Lars Klingbeil. Und ich bedanke mich bei Eva Quadbeck, bei Hakan Demir, Sabine Kropp und Albrecht von Lucke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde zwischen Trump und Putin. Wie muss sich Europa rüsten? Aktuell ist bei Phoenix der Tag, moderiert von Thomas Bade, darin zu den erneuten verheerenden russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die ukrainische Zivilbevölkerung. Bleiben Sie bei uns.